Diese Folge wird von Josera unterstützt. Josera macht Pferdefutter und das schon seit Jahrzehnten. Josera, das steht für einen ganzheitlichen Ansatz und den Ehrgeiz, immer besser zu werden. Besser fürs Pferd. Und jetzt geht's los.
Das Thema Reichweite spielt für den Verbleib im olympischen Programm eine große Rolle.
Das IOC war ja in Aachen.
Also Kirsty Coventry total begeistert.
It's been a fantastic day and the venue is just, it's beautiful, it's amazing.
Die Übertragung so einer Vielseitigkeit zum Beispiel ist ja total aufwendig, ne?
Also das ist immer ein Thema, natürlich. Die Kosten sind ein Thema.
So we're very conscious of costs.
Und das will Olympia auf jeden Fall kreieren. Bilder, die man nicht vergisst und die vielleicht auch ein bisschen spezifischer sind.
Wie viele Menschen reiten Vielseitigkeit? Auf der ganzen Welt, das ist ja durchaus ein Kriterium für das IOC.
Tatsächlich ist das größte Problem, und das ist der Tierschutzaspekt. Ein totes Pferd darf einfach nicht sein.
Erzähl mir was vom Pferd. Journalismus meets Podcast.
Bleibt der Reitsport olympisch? Mit dieser Frage wollen wir uns heute beschäftigen, und zwar ausgerechnet ein paar Tage nach der Aachen-Euphorie bei Erzähl mir was vom Pferd.
Ja, und wir, das sind Jan Tönjes, der in Aachen vom ersten bis zum allerletzten Tag, man möchte fast sagen bis zur allerletzten Nacht mit dabei war.
Und Anja Nehls, die immerhin am Goldmichi und am Dressurkür Samstag mit dabei war. Und wir beide, wir verbinden unsere Leidenschaften Journalismus und Reitsport bei Erzähl mir was vom Pferd. Wir haben zusammen Radio gemacht, wir sind zusammen geritten, zum Teil auch auf einem Pferd, zum Teil sogar gleichzeitig. Und ihr könnt uns auch nachhören. Erzähl mir was vom Pferd auf Instagram zum Beispiel, auf unserer Homepage, die heißt auch Erzähl mir was vom Pferd, erzählen mit AE geschrieben. Da findet ihr alle Folgen und da sind wir natürlich auch immer froh über Anregungen, über Kritik, über Lob, nehmen wir natürlich auch gerne entgegen. Und wir freuen uns, wenn ihr uns ein Like dalasst, wenn ihr uns weiterempfehlt oder wenn ihr uns abonniert.
Genau, denn Gunst gibt es natürlich auf allen gängigen Plattform, wo ihr eure Podcast hört.
Aktuelles.
Ja, Olympia, das IOC, das Internationale Olympische Komitee. Also wenn man in Aachen war und wenn man, wie ich, da auch noch, sage ich mal, in der Bubble war, nämlich derjenigen, die dort Berichterstatter waren, dann kam man nicht drum rum, einfach irgendwie euphorisch zu sein. Das nimmt einen mit. Man ist dann natürlich auch im permanenten Dauerstress. Man muss liefern. Und dann hat man eigentlich wirklich keine Zweifel, dass dieser Reitsport, so wie er da nicht nur geritten, sondern erlebt und man muss ja wirklich sagen, gefeiert wurde, olympisch bleibt.
Es war der Hammer. Es war der Hammer, ja. Ja. Hast du recht. Es war der Hammer.
Also ich meine, 2 Wochen die Tribünen an den Entscheidungstagen ausverkauft. Über 40.000 Leute, die abends bei dieser Flutlichtkür dabei waren. Insgesamt mehr als 500.000 Zuschauer. Das ist damit der größte sportliche Event, den es in Deutschland gab. Und es gab natürlich Mannschaftsgold in der Dressur, Mannschaftsgold im Springreiten. Es gab Silbermannschaft in der Vielseitigkeit. Und es gab natürlich den wunderbaren Michael Jung, der dann auch noch Gold mit dem 18-jährigen Fischer Chipmunk FRH gewonnen hat. Ja, und das Ganze immer wieder gefeiert, gefeiert, gefeiert. Und Welcome Home war das Motto, so ein bisschen der Pferdesport da, wo er zu Hause ist. Und das Gefühl war es wirklich. Und ich glaube, Deutschland war auch ein guter Gastgeber.
Ja, das glaube ich auch. Ich kann da noch ganz kurz ergänzen. Der Freund meiner Tochter war auch mit dabei. Das war seine allererste Reitsportveranstaltung überhaupt. Und dann gleich Dressur, das ist ja ein bisschen Hardcore
Gott,
für jemanden, der Arme, der war hinterher völlig begeistert. Man kann sich dem auch nicht entziehen. Dieser Sonnenuntergang, diese Musik, diese Reiterei. Also ich glaube, da haben wir was richtig gemacht.
Ja, bin ich voll und ganz bei dir. Dass wir das so finden, dass das viele, viele Hunderttausende gefunden haben. Also ich finde, wir müssen auch nochmal erwähnen, Vielseitigkeit, 35.000 Menschen im Gelände. Und die Polizei hat gesagt, sorry, mehr dürfen wir nicht. Können wir hier nicht drauf lassen. Das ist ja auch was, also in Badminton sind es zugegebenerweise 100.000, aber das ist natürlich auch in England mit Vielseitigkeit nochmal ein anderes Thema. Aber 35.000 Leute, die nur für dieses Gelände gekommen sind, denn abends die Kür waren ja extra Karten, die kosteten extra.
Ja, allerdings, ich war auch mit dabei im Gelände, war toll. Also ich dachte auch, es hätten noch ein paar mehr reingepasst, aber gut. Unser Thema ist aber tatsächlich das IOC und Reitsport und bleibt es Olympia. Und das IOC hat sich, das muss man vielleicht kurz erklären, mit einer Agenda 2020 eine neue Programmlogik gegeben und die da heißt, weg von der Tradition hin zu Reichweite, zu Urbanität, Jugendlichkeit, Kosten-Nutzen-Rechnung und Nachhaltigkeit. Und in diesem Zusammenhang Sportarten, die jahrzehntelang gesetzt schienen, also Gewichtheben, Boxen, Ringen, die mussten da in den letzten Jahren um ihren Status bangen oder sogar Teile ihres Programms umbauen. Und der Reitsport hat, anders als das viele glauben oder als wir das vor allen Dingen glauben wollen, genau in dieser Logik doch einige Schwachstellen. Also er ist teuer, da muss man, glaube ich, gar nicht rumdiskutieren. Er ist auf ein Tier angewiesen, dessen Wohlergehen ja zunehmend im Fokus der öffentlichen Debatte steht. Man erinnere sich an die Bilder des modernen Fünfkampfs aus Tokio 2020. Und seine Fernsehbilder, insbesondere im Gelände der Vielseitigkeit, sind für lineares Fernsehen ja wirklich so eines der größten Übertragungshindernisse, Herausforderungen im gesamten olympischen Programm.
Ja, kann man so sagen, aber jetzt mache ich mal den Fürsprecher. Bisschen parteiisch sind wir natürlich auch in unserer Begeisterung.
Sind wir.
Das ganz große Pro. Es ist eine der ganz wenigen Disziplinen, eigentlich mittlerweile die einzige, in denen Frauen und Männer in ein und derselben Prüfung, in ein und demselben Wettbewerb um dieselben Medaillen konkurrieren. Und die FII als Dachverband der Reiterei hat 133 Mitgliedsstationen. Das sind viel, viel mehr als das IOC als Aufnahmekriterium für eine Teilhabe an olympischen Programmen überhaupt definiert. Und, das ist natürlich Tradition, okay, das soll ja nicht mehr so viel zählen, kommen wir noch drauf, Reitsport gehört zu den Sportarten, die seit 1900 nahezu ununterbrochen im Programm stehen. Seit 1900, also wirklich lange.
Ja, verdammt lange. Und das mit den Frauen und Männern, ich glaube, das ist nur noch beim Segeln so, ne? Und in der Leichtathletik versuchen sie es jetzt immer so mit Mixstaffeln, aber beim Reiten ist es wirklich schon immer. Und man muss ja auch wirklich sagen, da sind die Frauen keinesfalls schlechter als die Männer. Über all das wollen wir heute mal reden. Und zwar über alles, was unsere Lieblingssportart ausmacht. Ja, 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 wir sind befangen, haben wir ja schon gesagt. Aber wir müssen natürlich auch die Gegenargumente mal betrachten, die das Internationale Olympische Komitee da so in petto hat. Also von verwaisten Sportstätten in Rio bis zu den Umweltdebatten, die ja um Versailles geführt wurden. Von der Softballstreichung bis zum Polo aus 1936. Aber wir wollen vielleicht, Jan, in Aachen nochmal anfangen. Mit der Stimmung in Aachen, mit den vollen Rängen. Also ARD, ZDF, WDR, die haben alle ausführlich übertragen. Team Gold nach 16 Jahren gab nochmal extra Aufmerksamkeit. Trotzdem, muss man sagen, lagen unsere Fernsehquoten für einzelne Disziplinen bei so 1,3, 1,5, 1,6 Millionen Zuschauer und 14-18% Marktanteil. Das ist ziemlich solide für eine Randsportart und das ist Reiten durchaus, aber weit entfernt von 4,6 oder 5,4 Millionen, die Schwimm- und Leichtathletik-EM im selben Zeitraum erreicht haben. Und erst recht natürlich von 20-30 Millionen, die so K.O.-Spiele der Fußballnationalmannschaft ziehen. Ist das schon ein Alarmsignal oder ist der Vergleich mit Fußball ohnehin unfair?
Ja, also Fußball können wir, glaube ich, geschlossen ausklammern. Wobei ich mich da auch mal ein bisschen schlau gemacht habe und habe festgestellt, die Fußball-EM 2024 im ZDF hatte im Schnitt auch nur 15% Marktanteil und das wird aber in der Medienanalyse immer noch als guter Wert dargestellt.
Okay.
Ja, die Europameisterschaften in Birmingham in der Leichtathletik, das war tatsächlich ein Thema. Da gab es ja erstmal die erste Nachricht war, in Aachen platzt das Stadion aus allen Nähten und in Birmingham haben sie nicht genug Leute.
Werbung.
Na? Gehört ihr auch zu denjenigen, die jeden Tag mindestens eine Viertelstunde darauf verwenden, die Futterdosen für den nächsten Tag vorzubereiten? Kräuter, Aminosäuren, Mineralstoffe, Vitamine. Und liest ihr dann auch gefühlt jeden dritten Tag noch einmal diese kleingedruckten Zusammensetzungen, um ganz sicher zu gehen, dass eure Pferde optimal, aber nicht überversorgt sind? Ja? Herzlich willkommen in meiner Welt. Ich habe da aber einen Tipp, der euch einiges an Zeit sparen lässt. Und ihr könnt trotzdem das gute Gefühl haben, euer Pferd mit allem versorgt zu haben, was es braucht. Josera. Da gibt es alles aus einer Hand. Jusera bietet nämlich nicht nur eine große Produktpalette an, es gehört zum ganzheitlichen Konzept, dass die Fütterungsempfehlungen sogar schon auf der Webseite erklären, wie ihr was miteinander kombinieren solltet. Jusera hat mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Pferdefutter und ist immer bemüht, für alle Ansprüche des Pferdes umfassende Konzepte nicht nur bereitzustellen, sondern sie auch kontinuierlich weiterzuentwickeln, zu hinterfragen, besser zu machen. Im eigenen DLG-zertifizierten Labor wird alles untersucht, was in den Markt geht. Natürliche, pferdegerechte Rezepturen gehören dabei genauso zur Firmenphilosophie wie der gewisse Pferdeverstand, den es einfach braucht. Das merkt man. Und das finde ich gut. Guckt doch einfach mal unter josera.de vorbei. Danke, Josera, für die Unterstützung dieser Folge. Da waren einfach die Ränge leer. Das war nicht dem Fernsehen geschuldet, sondern einfach der Organisation. Aber das ist natürlich auch immer blöd, wenn eine Sportart vor leeren Rängen stattfindet. Das sieht einfach doof aus. Naja.
Auch im Fernsehen sieht das doof aus, genau.
Und spannend war aber, und das muss man ja einfach mal sagen, was da passiert ist. Und letztendlich kann man natürlich immer sagen, Sport hat X und Sport hat Y und wir vergleichen das. Aber man muss natürlich individuell drauf gucken, was ist passiert. Und da muss man ja sagen, die deutsche Leichtathletik, ich bin nicht der letzte Sportfachmann, aber die dümpelte ja so ein bisschen vor sich hin. Und dann kommt ein Julian Weber und schleudert im letzten Versuch seinen Speer auf die Goldweite. Leo Neugebauer, den kennt jeder, der Zehnkämpfer, der liefert sich einen Zehnkampf, einen packenden Kampf bis zur letzten Disziplin. Am Ende waren es 4 Sekunden, die da den Unterschied gemacht haben. Und wer war Zweiter? Noch ein Deutscher, Niklas Kaul. Also das heißt, da war sportlich was los, da war auch noch ein bisschen Drama mit dem Dopingzeug und sowas hilft natürlich auch. Ne? Also da guckt man hin und natürlich Leichtathletik versteht jeder besser als Reiten. Da wird schnell gerannt oder hochgesprungen oder der Speer eben weit geschleudert.
Aber man kann ja nun schlecht sagen, wir hatten zu wenig Drama. Das IOC bewertet ja Sportarten, muss man vielleicht auch nochmal erklären, unter anderem nach ihrem Beitrag zu den globalen Rundfunk- und Digitalreichweiten während der Spiele selbst. Also das IOC guckt nicht danach, wie war der Erfolg zum Beispiel während einer Einzel-WM außerhalb des Olympiajahres, sondern guckt hauptsächlich nach der Reichweite während der Olympischen Spiele. Und da wird natürlich zum Beispiel mehr geguckt als während der anderen Tage. Also es gibt so einen Bonuseffekt. Ich zum Beispiel Curling gucke ich nur, wenn Olympia ist. Also ich habe es tatsächlich geguckt. Würde ich sonst nie auf die Idee kommen. Ist denn bei uns nun dieser Bonuseffekt größer oder kleiner als bei anderen Randsportarten? Also sprich, während der Olympischen Spiele haben wir da noch mehr Zuschauer, noch bessere Quoten am Fernsehen oder auf Social Media?
Haben wir, kann ich gleich sagen. Ich würde aber ganz schnell doch nochmal, auch wenn das IOC da nicht drauf guckt, auf die aktuellen WM-Zahlen gucken. Denn wir hatten tatsächlich 18,1% Marktanteil bei der Vielseitigkeit. 1,55 Millionen waren das in echten Zahlen. Und beim Vielseitigkeitsspringen, als sich dann irgendwie herausschälte, dass Michi Jung vielleicht das doch schafft, nochmal Weltmeister zu werden, da waren es sogar 1,63 Millionen. Am Sonntag und bei den 14- bis 19-Jährigen waren die Marktanteile bei 16,3 und 15,3%. Also das ist auch mal wichtig, weil man ja auch immer guckt, gucken die Jungen diese Sportarten auch. Also die Zahlen in der WM waren gut, jetzt aber deine eigentliche Frage. Olympia, Paris, das war ja auch wahnsinnig stimmungsvoll. Ich hatte ja auch das Glück, da sein zu dürfen und zu können. Da haben beispielsweise die Kür, von der wir ja wissen, dass sie zugunsten von Jessica von Bredow-Werndl und der Lehrer ausging, dass es da nochmal Gold gab, haben 4,27 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgt. Und dann ist ja immer die Frage des Vergleichswertes. Wenn jetzt irgendwie 10 Millionen sonst geguckt haben, wäre das ja mies. Aber insgesamt über alle Sportarten der Olympischen Spiele bei ARD und ZDF, und das waren ja die Öffentlich-Rechtlichen, die gemeinsam das Paket der TV-Rechte gekauft hatten und gesendet haben, waren es eben 3,62 Millionen im Schnitt. Damit lag Dressur also 20% über dem Durchschnitt. Okay, Leichtathletik 8 Millionen, da kommen wir nicht hin. Allerdings auch da, viele der Leichtathletik-Entscheidungen, wenn man sich erinnert, die fanden unter Flutlicht statt. Die fanden abends statt. Und da müssen halt Leute auch nicht mehr arbeiten. Also das ist sicherlich jetzt nicht ein Effekt, der irgendwie eine Million ausmacht. Aber das kann auch nochmal den einen oder anderen betreffen. Ganz wichtig ist, dass die Weitübertragung von Paris Marktanteile von mehrfach über 35% beim Gesamtpublikum hatten. Okay, wir hatten dann auch drei Einzelgoldmedaillengewinner in allen Disziplinen und eine Mannschaft, aber das ist schon spannend. Also über 35% Gesamtmarktanteil, das wird das IOC auch realisiert haben. Und wir reden jetzt viel über das lineare Fernsehen, also das herkömmliche Fernsehen, aber natürlich wird auch viel gestreamt. Und da habe ich auch mal mich ein bisschen schlau gemacht. Der Reitsport war da nicht ganz oben und ist so auf einer Ebene mit Tischtennis. Da lächelt man ein bisschen. Hockey, das finde ich schon spannender. Oder Kanu. Und das sind alles drei mit dem Reitsport dann eben auch Disziplinen, die im oberen Mittelfeld beim Streaming sind. Und zum Beispiel die Goldentscheidung Christian Kukuk-Checker, das Einzelspringen, Vielseitigkeitsfinale mit diesem Kampf zwischen Michi Jung und Laura Collette. Das waren hohe sechsstellige Abrufzahlen in den Mediatheken. Also da ist man so knapp an der Million vorbeigeschrammt. Und wenn wir jetzt gerade schon beim IOC sind, das IOC war ja in Aachen in Person seiner neu gewählten Präsidentin Kirsty Coventry aus Simbabwe. Und bevor wir die gleich mal kurz hören, was die für einen Eindruck von Aachen hatte, muss man sagen, als sich diese Neuigkeit so rumsprach, habt ihr gehört, wir haben nicht nur irgendwie gekrönte Häupter da irgendwie zur Eröffnungsfeier gehabt, sondern sie kommt, Kirsty Coventry. Da konnte man richtig die Anspannung bei allen merken, bei allen Funktionären. Was sagt Kirsty Coventry? Was sagt das IOC zum Reitsport?
It's been amazing, fabulous. And I just got the experience of walking into the incredible venue with, 45,000 people? It's incredible. It's incredible. It's been such a great day. We started off this morning getting to watch some of the cross country, which was remarkable. I got to go up really close and see some of the jumps and their technical difficulties, which was incredible, and then got to see incredible athletes and their horses do amazing things. And now tonight is beautiful. We got to see some vaulting earlier. It's been a fantastic day, and the venue is just, it's beautiful. It's amazing. You know what I loved about the atmosphere today is you saw generations of people, from the tiniest little babies all the way to grandparents watching. And what was very special and unique about the environment is it's all close together, but nothing felt crowded. Everything was very calm and relaxed, and everyone was sort of sitting on the grass and eating or drinking. And it was just really, you could feel a great family environment. And I think that is what's will sort of stay with me. And I look forward to bringing my family back with me next time. I grew up around horses, but nothing formal. And, you know, maybe in the future, one of my daughters will take up horse riding. I'm definitely coming back. After today, it was far too short, only a few hours. I need to come back for a couple days for sure.
Meine Güte, die klingt ja total begeistert.
Die war total euphorisch. Man hat ja diese ganze Superlative gehört, ne? Also vor allen Dingen und auch beim Gelände. Remarkable. Ja, also man hört die Euphorie und auch das, was sie sagt, das stimmt ja auch euphorisch. Also sie sagt, das war ganz besonders. Sie hat die Atmosphäre gelobt. Sie hat den Geländekurs oder die Erfahrung, die sie draußen bei den Geländepferden auch beim Betrachten der Sprünge als remarkable, also als beachtungswürdig, als besonders empfunden hat. Amazing kam ja ein paar Mal. Dann diese große Anzahl von Zuschauern. Und dann hat sie von sich aus einen ganz, ganz wichtigen Satz gesagt, nämlich sie hat von den Generations gesprochen. Sie hat gesagt, das tiny little baby, also das kleinste Kind bis zu seinen Großeltern ist hier. Und das ist genau das, was Olympia möchte. Die möchten zwar die Jungen, aber sie möchten alle Generationen erreichen. Und am Ende hat sie ja sogar selbst gesagt, ja, ich bin ein bisschen mit Pferden groß geworden. Und meine Töchter oder eine meiner Töchter wird wohl bald mit dem Reiten beginnen. Und sie will auf jeden Fall mit ihrer, und dann kam nochmal das Wort Familie, zurückkommen, weil das viel zu kurz war. Und weil sie so begeistert war von auch dieser Stimmung, wo sie sagte, es sind ganz viele Leute, aber alle sind freundlich, alle sind calm miteinander, die essen zusammen und so weiter. Also die war wirklich geflasht.
Also Kirsty Coventry total begeistert, aber das ändert ja nichts am technischen Kern des Problems, nämlich die Übertragung so einer Vielseitigkeit zum Beispiel ist ja total aufwendig, ne? Also man braucht mehrere Kameras, das Publikum sieht nur Ausschnitte, die Regie zusammenschneidet. Mega viel Aufwand, mega viel Kosten. Ist das ein Kriterium fürs IOC, für den Verbleib einer Disziplin? Oder?
Also das ist immer ein Thema. Natürlich, die Kosten sind ein Thema. Aber, und das fand ich sehr interessant, ich habe mich deswegen nämlich auch mit dem Briten Mike Etherington Smith unterhalten. Der ist internationaler Parcourschef, hat unter anderem jetzt Lomülen gebaut in diesem Jahr, ist Course Advisor, also Berater für die Spiele von Los Angeles. Und der ist nämlich schon in Brisbane. 2032 finden ja in Australien in Brisbane die Spiele statt. Da ist er jetzt schon vor Ort am Venue, an der Veranstaltungsstätte, weil das ja auch mal ein Thema ist, da sprechen wir gleich nochmal drüber, dass man nicht mehr diese Retortendinger haben will, sondern das muss alles nachhaltig sein.
The Australians are very keen to have all the equestrian sports there. You know, and that's the plan. I'm a little bit involved with the company that's working on the venue. It's an existing venue. It needs developing to make it into an Olympic venue. But yeah, it's a good site, which could work well. And it's early days, you know, it's 6 years away, but it's not that far away. And so, yeah, it'll be a good venue and it'll be a great legacy, which is the important thing, because quite often, you know, equestrian competitions happen somewhere and there's no legacy. But so there's a lot of talking going on, a lot of serious planning going on. And I just love those sort of projects because they're interesting, you know, sort of build something from the ground up. And then I'm involved with LA as well. I'm a course advisor in LA, and you know, so these things, but there's always talk about all sports in the Olympic Games, you know, so the IOC are the people to answer that. And, you know, as a sport, we're very conscious of safety. We're very conscious of costs, which we have to be, which is important. And we're very conscious of how the sport is put across. You know, you speak to some of the OBS people, the broadcasting service people, they say they love eventing because it's different to going right around in a stadium.
Ja, OBS, das war das Letzte. Also vorher hat er gesagt, Australien sei sehr, sehr dahinterher, dass wirklich alle Disziplinen stattfinden. Und er arbeitet eben in Brisbane jetzt schon an dem Venue als Berater dabei. Und das ist eben nicht irgendwie, dass da wieder mal ein Golfplatz für 6 Stunden Geländeritt 3 Jahre lang hergerichtet wird, sondern das ist wirklich schon eine bestehende Reitanlage. Na klar, muss man da ein bisschen was dran verändern, hat er gesagt. Aber man macht das, und man macht das sehr kostensensibel. Und es gibt sehr, sehr ernsthafte Gespräche immer wieder darüber, dass das Ganze nachhaltig gestaltet ist und was wichtig ist für das IOC. Und vor allen Dingen hat er dann gesagt, dann hat er sich eben unterhalten mit diesen OBS-People. Das ist Olympic Broadcasting Service. Und die haben eben gesagt, das sei ja gerade das Tolle, diese wunderbaren Bilder von dem Geländehindernissen, von der Geländestrecke, das sei eben nicht immer nur Stadion und nicht immer nur 400 Meter außenrum und ein bisschen Sand in der Mitte, wo einer mal, ich sag mal, despektierlich reinhüpft. Also der hatte da sehr positive Rückmeldungen.
Trotzdem ist natürlich die Frage, wie viele Menschen reiten, Vielseitigkeit auf der ganzen Welt? Das ist ja durchaus ein Kriterium für das IOC. Die verlangt ja, dass das möglichst breit ausgeübt wird. Zum Beispiel bei den Männern ist so eine Grundbedingung für die Aufnahme einer Sportart ins Sommerprogramm, dass sie in mindestens 75 Ländern auf 4 Kontinenten ausgeübt wird und bei den Frauen in mindestens 40 Ländern auf 3 Kontinenten. Wie steht da der Reitsport?
Der steht eigentlich ganz gut da. Da ist auch die FEI hinterher, der Weltreiterverband, immer wieder more flags. Das ist so ein Stichwort, mehr Flaggen. Also eine große Varianz, das ist entscheidend, weil der limitierende Faktor ist die Zahl der Pferde und der Starts bei den Olympischen Spielen. Da kommt man nicht drüber hinweg, über das Kontingent, das man jetzt hatte in Paris. Und deswegen ist es schön, wenn dann ganz, ganz viele verschiedene Flaggen stattfinden. Und ich habe auch mal ein bisschen Statistik gemacht. Man muss ja sagen, diese geforderten Eckdaten vom IOC, die du gerade genannt hast, die beziehen sich natürlich auf Ausübung. Das heißt, nicht jeder dieser Sportler vor Ort muss auch eine Olympia-Qualifikation haben. Es muss dann nur stattfinden, dieser Reitsport und so. Zur Einordnung. In der Dressur waren bei 91 Startern in Aachen 34 Nationen am Start. In der Vielseitigkeit waren es 27 bei 87 Starterinnen und Startern. Und im Springen sogar 50 Nationen, 145 Starter. Ja, und am Ende hat dann ja der Richtige gewonnen, der auch schon mal Olympiasieger war, Steve Gerdard. Also Olympiasieger ist man ja für ein Leben. Zweiter der Olympischen Spielen von Paris, der Schweizer mit Dynamics de Belém. Aber eben nach 5 Parcours, und das ist auch nochmal so eine Besonderheit im olympischen Programm, das, was wir bei der Weltmeisterschaft so toll finden, dass am Ende einer Woche die Gesamtleistung den Einzelsieger kürt, das geht gerade im olympischen Programm nicht, weil man da sagt, für eine Leistung eine Medaille. Und da würde ja quasi die Vorleistung, die auch mit einer Mannschaftsmedaille belohnt ist, dann mit rein spielen, wenn man den Weltmeisterschaftsmodus hatte. Und deswegen gibt es diesen anderen olympischen Modus.
Aber dass zum Beispiel ein Thailänder in der Vielseitigkeit erfolgreich war, das ist was, was das IOC durchaus positiv wahrnimmt.
Ja, das IOC wird das wahrgenommen haben. Wir haben das auch alle wahrgenommen, weil wir uns alle fragten, wer ist das? Der war dann mit 1,2 Zeitfehlern Kamrat, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie da hinten Savramat oder irgendwie so. Also das ist dann überraschend, aber das ist natürlich auch toll. Ne? Und klar, der olympische Gedanke, dabei sein ist alles, heißt eben auch dabei aus den unterschiedlichsten Nationen.
Dann kommen wir doch vielleicht nochmal auf die Frage zu sprechen, wie kommen eigentlich Sportarten ins Programm bei den Olympischen Spielen? Zum Beispiel Breaking, Skateboard, Sportklettern, Surfen. Die sind ja erst kürzlich aufgenommen worden, haben eigentlich eine viel schmalere Basis weltweit als der Reitsport, wurden aber trotzdem aufgenommen mit dem Argument, junge Zielgruppe, urbane Anziehungskraft. Bedeutet das im Umkehrschluss, dass wir, also der Reitsport, als ewig gestrig wahrgenommen wird und keine Anziehungskraft für junge Zuschauer mehr hat?
Das glaube ich nicht, dass man das so einfach runterbrechen kann. Klar, diese jungen Trendsportarten, die kommen, die gehen vielleicht auch wieder. Aber zum Beispiel in Paris war ja Snoop Dogg da im Reitoutfit. Und ich meine, das war ja so ungefähr das meistgefilmte Bild in Versailles, dass der da in Reitstiefeln mit einem Helm die ganze Zeit durch die Gegend gelaufen ist und damit natürlich auch eine junge Zielgruppe angesprochen hat. Generell wird sehr viel geguckt auf Social-Media-Aktivitäten, was da passiert. Und da steht der Reitsport gut da.
Dann kommen wir jetzt mal von den Pferden zu den weißen Elefanten. Mit weißen Elefanten bezeichnet man ja so Sportstätten, die mal gebaut wurden oder Gebäude, die dann einmal genutzt wurden, dann nie wieder und dann so vor sich hin verfallen. Und das ist bei vergangenen Olympischen Spielen durchaus passiert. In Rio de Janeiro 2016 zum Beispiel. Auch da, wo die Reitwettbewerbe stattfanden, da verfielen die Anlagen dann binnen weniger Monate nach den Spielen. In Athen war es fast noch schlimmer. Das sind Ruinen oder sind es auch immer noch. Das wollte das IOC ja ausdrücklich nicht mehr. Also auf Nachhaltigkeit wird ganz viel Wert gelegt. Kann man da ein Argument für den Reitsport draus ableiten, so wie es in Paris gemacht wurde oder so wie es jetzt ja auch in Los Angeles oder Brisbane geplant ist?
Ja, also erstmal Athen, Rio hast du vollkommen zu Recht genannt. Das sind wirklich Negativbeispiele. Wie man sie aber auch aus anderen Sportarten kennt, darf man auch nicht vergessen. Also Fußball-WM Brasilien, ähnlich katastrophal, Riesenstadien aus dem Boden gestampft und danach keine Verwendung mehr. Was man sagen muss in Paris, beispielsweise in Versailles, ich habe einen Kollegen in Frankreich und den hatte ich dann mal gefragt, wie sieht es denn da jetzt aus? Stichwort Nachhaltigkeit. Du hast es gesagt, Sustainability ist ja, ja, in Rio fing das so an, aber das ist natürlich das Schlagwort der letzten 8 Jahre, der letzten 2 Olympischen Spielen oder Olympiaden, also den Zeiträumen zwischen den Olympischen Spielen. Und dann hat er mir ein Video gezeigt, sehr spannend. Da ist wirklich einfach nur Rasen, der ist jetzt ein bisschen braun. Er war vor 2 Wochen in Versailles und hat mir das mal rübergeschickt. Da siehst du wirklich nichts mehr. Da ist ja tatsächlich sogar der Originalboden zur Seite geräumt worden. Also da ist noch nicht mal mit Fremdmutterboden danach wieder aufgeforstet. Sagt man das bei Rasen? Keine Ahnung. Also auf jeden Fall, da ist wirklich nur das wieder zum Einsatz gekommen, was vorher da war. Und es sieht wirklich wieder aus wie vorher. Und das Ganze hat es ja auch schon mal ein bisschen ähnlich in London gegeben. Ich meine, wer heutzutage mal hochgeht zum Royal Observatory in Greenwich und den Nullmeridian zu sehen, der kann sich nicht vorstellen, dass auf diesem Hang, wo am Ende unten dieses weiße klassizistische Royal Maritime Museum steht, dass da wirklich alle Reitsportwettbewerbe inklusive der Geländestrecke an diesem Hang zwischen denkmalgeschützten Baumdenkmälern, wo die Äste extra eingehüllt worden sind, stattgefunden hat. Also das ist sicherlich finanziell aufwendig. Ich habe da keine Kosten genau finden können, aber es funktioniert.
Aber so Pop-up-Lösungen können ja eigentlich auch nicht so eine richtig gute, nachhaltige Lösung sein, oder?
Das kommt, glaube ich, wirklich auf die Gegend an. Also ich meine, dass in Rio auch noch in einer Gegend das Reitstadion, das ist ja historisch, dass während einer Pressekonferenz es auf einmal Schüsse gab und dann auch ein Projektil irgendwie durch die Zeltplane schlug und da irgendwie so plöpp da landete. Also das war, vorsichtig ausgedrückt, nicht die beste Gegend dort. Und dass da ein Reitstadion vollkommen fehl am Platz ist, weil man da nie wieder reiten würden, das hätte man sich vorher denken können. Also ja, das ist gebaut worden. Ja, sieht blöd aus. Nach dem Motto, Reiten braucht ja ein Stadion. Aber das ist halt auch wirklich eine massive Fehlplanung. Also in einen sozialen Brennpunkt würdest du bei uns ja auch nicht unbedingt eine Reitanlage bauen.
Ich nicht unbedingt, nee. Aber kommen wir doch nochmal, gibt ja noch weitere Kosten, ne? Bis auf die Reitanlagen, Boxen zum Beispiel, Ställe, Tierklinik, Dopingkontrollboxen, Drainagesysteme für den Boden, ein Viereck. Das ist ja alles nicht nichts, ne? Also das kostet immens viel Geld. Wie schätzt du denn diesen Aufwand ein im Vergleich zu klassischen Olympiadisziplinen oder den Stadien für Leichtathletik, fürs Schwimmen oder so? Ist Reiten in dem Vergleich jetzt überproportional teuer?
Also sicherlich allein durch die Stallung und durch diese Klinik. Das ist sicherlich ein Riesenfinanzfaktor. Die Athletinnen und Athleten werden in einem olympischen Dorf untergebracht. Das wird neu gebaut. Das wird ja meistens klappt, dass du hast das ja mal für einen anderen Podcast, für den du tätig bist, auch recherchiert. Also dass da dann nicht immer die angestrebten Sozialwohnungen, sondern auch sehr teure Wohnungen danach gemacht werden. aber da gibt es eine nachhaltige Nutzung danach fürs Olympische Dorf. So, das Olympische Dorf der Pferde bleibt einfach ein Pferdestall. Und wie da die Nutzungskonzepte sind, da weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, was da in Versailles gerade stattfindet. Das habe ich jetzt nicht nachgefragt. Tatsächlich, wenn ganze Hallen aufs Turnen umgerüstet werden und sonst wie was, da gibt es ja auch nicht in jeder großen Stadt zwangsläufig schon eine Halle, die diesen Turnboden und für die ganzen Geräte so ideal ausgerüstet ist. Da habe ich keine Ahnung, was das kostet, umzurüsten. Also was ich sagen kann, natürlich für jede Reitsportveranstaltung, also so einen Boden dahin zu legen, Ebbe Flut quasi oder mit einem Bewässerungskonzept, da gibt es Erfahrungen. Ja, das kostet Geld, aber letztendlich ist es einfach gesagt, eine Folie, Sand, also Reitboden, drumherum was, dass es nicht wegfliegt, eine Möglichkeit, das zu wässern, ein Trecker zum Glattziehen und ein paar Dressurgatter. So.
Gut, aber letztlich, das Teuerste ist die Vielseitigkeit und die Errichtung der Geländestrecke und die Infrastruktur für Vielseitigkeitspferde, richtig?
Ja, das kann man so sagen. Wobei eben dann auch das Pro ist, wenn es dann toll läuft, wie in Paris mit diesen wunderbaren Hindernissen, das waren eben einmalige Bilder. Ich meine, das hat doch jeder gesehen, wie Michi da mit seinem Chipmunk da über den Kanal auf diesen Pontons galoppiert ist auf die andere Seite. Das sind ja Bilder, die vergisst du nicht, wenn du die gesehen hast. Und das will Olympia auf jeden Fall kreieren. Bilder, die man nicht vergisst und die vielleicht auch ein bisschen spezifischer sind. Also natürlich ist diese super Slow-Motion, super Zeitlupe eines Einlaufs von 100, vom 100-Meter-Finale, wenn dann Usain Bolt irgendwie da angehechtet kommt oder so. Das sind natürlich auch Bilder, die eine unwahrscheinliche Strahlkraft haben, aber die für mich als nicht ausgewiesenen Leichtathletik-Experten schon eine gewisse Beliebigkeit haben. Ist halt ein Sportler, der irgendwie gerade ausrennt und irgendwie entkräftet oder mit letzter Energie ins Ziel kommt. Und da sind natürlich die Bilder aus dem Gelände für uns zumindest einfach variantenreicher, ne? Ins Wasser rein, aus dem Wasser raus und die ganze Deko und so weiter. Was aber natürlich immer ist bei der Vielseitigkeit, neben allen Kosten, es darf nichts passieren. Und da war das Aufatmen in Aachen bei allen da. Das Aufatmen kenne ich aber auch aus Lomülen, wenn nichts passiert ist. Und ich muss sagen, ich war in Tokio leider nicht nur, was heißt leider, ich war gerne dabei, aber ich war leider genau an dem Wasser, wo dem Schweizer Robin Gaudel mit Jetset das passiert ist, was man keinem Reiter wünscht. Das Pferd landet im Wasser und auf einmal kommt es in Straucheln und kommt raus und dann ja hing quasi die rechte Fessel so weit nach rechts, dass man schon sagte, okay, da ist mehr kaputt gegangen. Das Pferd ist ja nach mehreren Tagen der Versuche, es zu retten, in der Tierklinik dann eingeschläfert worden. Und das ist natürlich das, was kein Mensch braucht. Kein Mensch braucht vorher Tierschutzdiskussionen und totes Pferd darf einfach nicht sein.
Das könnte dem Reitsport das Genick brechen, was glaubst du? Oder allen Disziplinen oder nur der Vielseitigkeit?
Ja, es wird ja immer ein bisschen wenig differenziert in der öffentlichen Wahrnehmung. Ich meine, der Fünfkampf oder das Fünfkampf-Debakel in Tokio hat gezeigt, natürlich denkt dann jeder, das ist Reitsport, die hauen auf ihre Pferde. Das war in einem anderen Stadion, das hatte nichts mit dem Reitsport zu tun, das war halt ein moderner Fünfkampf. Aber ja, es war natürlich mit dem Pferd und es war nicht schön und das hat natürlich einen Shitstorm ausgelöst, auch zu Recht.
Das heißt, man kann jetzt sagen, einfach nur, weil Reitsport eine lange Tradition hat, rettet es sozusagen nicht den Verbleib im olympischen Programm. Vielleicht sollen wir da noch mal kurz was zu sagen. Also Reitsport gehört ja mit Fechten, Schwimmen, Turnen, Radsport, Rudern, Segeln und Schießen zu den traditionsreichsten olympischen Disziplinen, also Springreiten tatsächlich seit 1900, Dressur und Vielseitigkeit dann seit 1912. Aber allein das ist kein Olympiagarant. Also Polo flog nach den Spielen 36 in Berlin komplett aus dem Programm, ist nie zurückgekehrt. Tauziehen, Crockett traf dasselbe. Warum sollte es eigentlich den olympischen Disziplinen Dressur, Springen, Vielseitigkeit besser gehen?
Also man muss aufpassen, das hat tatsächlich vorhin auch Mike Etherington Smith gesagt, we need to be cautious, also wir müssen aufpassen, wir müssen uns bewusst sein, da ist nichts gesetzt, da darf man nichts selbstverständlich nehmen. Warum es Polo getroffen hat, weiß ich nicht, aber jüngstes Beispiel ist ja die nordische Kombination und da gab es einen ganz konkreten Aufhänger. Da gibt es nämlich mehrere Beliebtheitsindikatoren, die das IOC definiert hat. Und da haben sie geguckt und da haben die Auswertung gegeben, dass die nordische Kombination bei den Olympischen Winterspielen in Sochi 2014, Pyongyang 2018, Peking 2022 und Mailand Cortina 2026 jeweils den letzten Platz unter allen Disziplinen belegt hat. Und zwar jetzt unlängst in Mailand und Cortina war es sogar so, dass sie bei 11 der 14 untersuchten Beliebtheitsindikationen auf dem letzten Platz war. Und dann sagt das IOC, wenn das so unbeliebt ist, dann mag das eine Tradition haben, aber es hat sich wohl überlebt. Tschüss.
Und tschüss. Nun geht es ja dem IOC auch eigentlich immer so ein bisschen um die pure Größe des Events insgesamt. Das ist ja immer größer und immer größer geworden und irgendwann sind die Kapazitäten einfach mal zu Ende. Und das wollte man deckeln und zwar bei rund 28 Kernsportarten und maximal 10.500 Athletinnen und Athleten, was ja eigentlich auch genug ist. Und deshalb ist man da mit Zusatzsportarten immer so ein bisschen vorsichtig, aber der Gastgeber kann sich immer was wünschen. Also da kommt dann zum Beispiel Skateboard, Sportklettern in Tokio dazu, Surfen, Karate, in Paris dann Breaking. In Los Angeles kommt noch Squash oder Lacrosse dazu. Aber es geht natürlich darum, dass es nicht zu viele Menschen werden und letztendlich bei uns wahrscheinlich auch nicht zu viele Pferde. Nun hat ja der Reitsport mit seinen drei Disziplinen eigentlich ein vergleichsweise kleines Teilnehmerfeld, weil es dann eben im Vergleich zu anderen Sportarten doch nicht so viele Menschen machen. Ist das ein Argument fürs Bleiben?
Das könnte man zumindest so deuten. Man muss natürlich sagen, trotz und alledem, Reitsport hat immer seine eigene Veranstaltungsstätte und das kostet einfach immer Geld. Und ob dann da jetzt, sag ich mal, 20 Pferde mehr oder weniger rumlaufen, kostet auch Geld, aber das macht den Kohl nicht fett.
Aber man könnte natürlich auch sagen, macht's in Gottes Namen, aber macht es anders. Also wenn man zum Beispiel mal zurückguckt, Tokio 2020, der Vorfall im modernen Fünfkampf, den haben wir ja schon erwähnt, der war ja nun Auslöser dafür, dass der moderne Fünfkampf das Reiten weltweit gestrichen hat, also sich sozusagen quasi neu erfinden musste, um überhaupt olympisch zu bleiben. Also ab Los Angeles 2028 kommt da so ein tierloser Hindernisparcours. Pferde finden da nicht mehr statt. Wie groß ist denn die Gefahr, dass gefordert wird, Reiten bitte, aber irgendwie anders?
Die Gefahr besteht immer. Es gab ja immer mal Diskussionen, dass die Dressuraufgaben immer noch zu lang seien für ein TV-Format. Aber die sind auch sehr alt, die diese Diskussion kam, aber auch teilweise zum Beispiel aus anderen Nationen, die dann sagten, wir brauchen keinen Schritt im Grand Prix, Klammer auf, das waren natürlich die, deren Pferde zwar Passage und Piaf wie ausgezogen machten, aber eben keinen Schritt gingen. Ich glaube, da wird sich jetzt nicht so viel dran tun und man muss ja auch eins noch berücksichtigen, Streamen wird immer wichtiger, lineares TV wird immer unwichtiger. Und mit Streaming-Angeboten kriegst du ja wirklich die Leute, die wirklich interessiert sind. Und die gucken sich dann auch mal einen Grand Prix oder auch ein Grand Prix-Spezial mit seinen 6,5 Minuten durchgängig gerne an. Tatsächlich ist das größte Problem, und das ist ja auch beim Fünfkampf so gewesen, das ist der Tierschutzaspekt. Den kann man nicht wegdiskutieren. Dujardin, die Prügelarie von Charlotte Dujardin im Vorfeld von Paris, das war eine Katastrophe. Da war ja sofort der FII-Präsident am ersten Tag gleich im Pressezentrum, um da Dinge gerade zu rücken und auch der internationalen Presserede und Antwort zu stehen. Das darf nicht mehr sein. Eine Sache aber vielleicht noch, das fand ich nämlich in Aachen spannend. Wir haben ja mit Katharina Wüst, mit der Kürpäpstin gesprochen. Und da ging es ja um die Veränderung des DOD, des Degrees of Difficulty, mit dem Aspekt, harmonischeres Reiten zu belohnen und wenn es dann einfach zu viele Schwierigkeiten sind, die nicht funktionieren, das auch abzustrafen. Und das, finde ich, hat man in Aachen gemerkt, dass der Sport da schöner war, weil er einfach harmonischer war, weil die Leute nicht irgendwie das Letzte versucht haben, was sie einfach nicht können. Und man hat diese überforderten Bilder nicht gehabt. Bei 18 Kühen hat man nicht einmal den Eindruck, da ist ein Pferd überfordert. Da war mal einer spannig oder so, das kann passieren. Aber wir hatten keine schlechten Bilder. Und das ist auf jeden Fall was, was ich sehr positiv finde. Ich glaube, am olympischen Format, und das darf man ja auch nicht vergessen, die olympische Geländestrecke ist schwer, aber sie ist kein Badminton, kein Burley, kein Kentucky. Das ist kein 5-Sterne-Kurs, das ist ein 4-Sterne-Kurs. Und die letzten Jahre hatten wir da mit dem einen blöden Ausrutscher von Robin Gaudel in Tokio immer Glück, dass wir das hatten, was man will. Die schwachen Reiter aus den nicht so starken Mannschaften sind ins Ziel gekommen, mit Zeitfehlern, aber ins Ziel gekommen, und die Besten haben gewonnen.
Genau das, was man will. Dann lass uns doch noch mal kurz auf die wirtschaftliche Bedeutung des Reitsports gucken. Das ist ja auch jenseits von Olympia eine milliardenschwere Branche mit eigenständigen kommerziellen Serien, Nations Cup, CHIO, Global Champions Tour. Der Reitsport bringt Sponsoren selber mit, eigene Vermarktungsstrukturen, und letztlich ist es an der Spitze schon ein reicher Leutesport, der ohne Sponsoren so nicht zu leisten ist. Also ist diese Vermarktungsmaschinerie rund um Reiten, rund um Pferde, ein wirtschaftliches Argument, was das IOC für wichtig erachtet oder eher nicht?
Nee, das kann man sogar eigentlich komplett ignorieren, weil es keine disziplinspezifisches Sponsoring gibt bei Olympischen Spielen. Es gibt nur diese großen Weltkonzerne, die dann eben einen Sponsorvertrag haben, die unendlich viel Geld bezahlen. Und das treibt dann solche Blüten, dass zum Beispiel auch irgendwie ein Sponsor mal für, wie heißt das, WC-Material da war. Und dann wurden in allen Sportstätten die Logos in den Toiletten und in den Pissoirs übergeklebt, weil das waren dann ja teilweise von anderen Herstellern. Also, und es gibt dann ja teilweise nur Getränke von dem Getränkesponsor, und es gibt nur etwas zu essen von dem und dem und so.
Na gut, aber der Reitsport zieht ja auch Publikum, der zieht Zuschauer, ne, die natürlich aus demselben Milieu stammen, die auch Geld lassen in den Austragungsorten, ne, die anders da ankommen als vielleicht Fans vom Surfen, sage ich jetzt mal. Also auch das könnte ja ein Argument sein.
Auf jeden Fall. Also viele Leute, die kommen und die auch Geld da lassen, das wird gern gesehen. Aber wie gesagt, das direkte Sponsorship ist absolut auf diese wenigen Top-Sponsoren, also so wenige sind es gar nicht, aber diese Sponsoren dann beschränkt.
Dann gucken wir doch vielleicht nochmal auf das Argument, was mir bei dir als eines der wichtigeren schien, nämlich dass das Reiten ja eigentlich so die einzige echte Mixed-Sportart ist. Wie wichtig ist die Genderfrage wirklich fürs IOC?
Das ist ein riesengroßes Argument. Das ist das Argument, das Reiterinnen und Reiter stolz vor sich hertragen können. Das ist einzigartig, das ist, wenn du so willst, modern, das ist zukunftsgebannt. Und das war zum Beispiel auch ein Fall, als Julia Krajewski in Tokio als erste Frau überhaupt olympisches Einzelgold in der Vielseitigkeit gewonnen hat. Da war das eine der ersten Fragen, die noch während der Pressekonferenz von der Moderatorin, die das IOC dann gestellt hat, also bevor die Fragen offen waren, uns anderen Journalistinnen und Journalisten gestellt wurde: Was bedeutet das für dich als erste Frau? Und hat Julia auch sehr gut geantwortet: Ich hoffe, dass ich Vorbild weltweit bin für alle kleinen Mädchen, die da sagen, ich weiß nicht, ob ich mir das zutrauen kann. Doch, traut es euch zu. Lebt euren Traum. Ihr könnt es schaffen. Ich bin der Beweis. Man kann als Frau Olympiasiegerin werden. Und mehr geht ja nun einfach nicht in der Vielseitigkeit. Und das ist ein Top-Thema. Wie gesagt, mit Lebewesen ist das andere. Aber da gibt es kritische Geschichten. Aber dieses Argument ist nicht zu entkräften und kann auch vor allen Dingen von keiner anderen Sportart ersetzt werden. Die haben nicht 5 Sportarten in petto, wo sie sagen, naja, da und da ist ja auch so. Nein, eine Reiterin, ein Reiter. Und das hat man ja auch in Aachen gemerkt. Also auf Equipages, auf der Homepage, die ich gemeinsam mit Dominik Wehrmann mache, die ganzen Meldungen rund um Sophie Hinners, da stand ja nun im Raum, die könnte Weltmeisterin werden nach den Vorleistungen. Die wurden mehr geklickt als alle anderen. Und ich meine, jeder, der im Sport drin ist, der kennt einen Richard Vogel, der kennt aber auch genauso einen Sophie Hinners, der kennt einen Markus Ehning, der kennt einen Daniel Deusser. Aber Sophie hätte die dritte Weltmeisterin überhaupt erst werden können im Springsport. Das zieht, das interessiert die Leute.
Müsste man das nicht viel offensiver vermarkten und vor sich hertragen, auch von Verbandsseite her?
Ich vermag jetzt nicht zu beurteilen, wie intensiv dieses Argument vielleicht doch schon beim IOC vorgetragen wird. Man darf ja nicht vergessen, Ingmar De Vos, der bald scheidende, aber jetzt noch amtierende Präsident der FII, des Weltreiterverbandes, ist ja auch IOC-Mitglied. Und ich bin mir schon sicher, dass er dieses Argument da ganz deutlich platziert. Aber man könnte es wahrscheinlich noch weiter vor sich hertragen, ja.
Dann kommen wir nochmal zu einem Thema, über das ja meistens nicht so laut gesprochen wird, aber dann doch immer lauter. Und zwar gerade beim Reiten, nämlich die LGBTQ-Inklusion. Also andere Sportarten wie Fußball oder Eishockey, die kämpfen ja öffentlich sichtbar mit Homophobie-Debatten im Profibereich. Das ist beim Reitsport ja nun überhaupt nicht so. Ganz im Gegenteil, nicht?
Ja, also da gibt es viele offen schwule, offen lesbische Sportlerinnen und Sportler. Und das ja auch schon sehr, sehr lange. Und es war ein Foto, das, ich weiß nicht, ob es um die Welt gegangen ist, aber das hat schon einige Beachtung gefunden. Und zwar in Paris haben sich ganz spontan Frederik Wandres mit der Dressur-Mannschaftsgoldmedaille, Kathrine Laudrup-Dufour mit ihrer Silbermedaille aus dem Mannschaftswettbewerb und Karl Hester mit seiner Bronzemedaille aus dem englischen Team, aus dem britischen Team, zusammen aufs Podium gestellt und haben dann irgendwie drunter geschrieben All Gay Podium, weil eben Freddy und Karl ja schwul sind und Kathrine, wie wir wissen, mit einer Frau verheiratet ist, mit Rasmine Laudrup. Also das war schon mal auch ein Zeichen. Ich meine, das ist, glaube ich, jetzt im Eishockey, dass ich da, ich sag mal, zwei Eishockeyspieler aus unterschiedlichen Mannschaften gemeinsam mit einer Medaille irgendwie ablichten lassen und dann All-Gay-Podium drunter schreiben, kann ich mir so nicht vorstellen. Mag aber auch ein Vorurteil von mir sein. Vielleicht sind die da auch weiter. Es gibt jetzt ja so eine Netflix-Serie, die um zwei schwule Eishockeyspieler im Kreis, die ja, glaube ich, sehr viel gesehen wird.
Und wenn wir jetzt mal den Ernstfall betrachten, der hoffentlich nicht eintritt, was passiert eigentlich, wenn eine Sportart rausfliegt? Also das ist ja bei anderen Sportarten durchaus schon geschehen und bei uns wird ja unterschieden institutionell zwischen olympischen und nicht-olympischen Bundessportfachverbänden, also 40 sind olympisch, 21 sind nicht olympisch und die sprechen von einem erheblichen Missverhältnis, was die Förderung und die Mittelausstattung betrifft. Also, was würde passieren, wenn Reitsport nicht mehr olympisch ist? Was würde mit der Förderstruktur passieren, mit den Bundesstützpunkten, mit den Landesverbänden, Sponsoring, Nachwuchsarbeit?
Du hast genau die Punkte genannt. Es wäre wirklich eine Katastrophe. Man muss sagen, es wird auch bei der deutschen FN, die ja mittlerweile Pferdesport Deutschland heißt, immer in diesen olympischen Vierjahresrhythmus gedacht und geplant. Das heißt, alle Bundestrainerinnen und Bundestrainerverträge werden nach den Olympischen Spielen neu verhandelt. Vorher findet eine Analyse statt. Wie hat man abgeschnitten? Und natürlich die Gelder, die ja mittlerweile aus einem Extratopf beim Bundeskanzleramt angesiedelt, da einem Sporttopf kommt, früher vom Bundesinnenministerium kommt, die sind natürlich erfolgsabhängig. Und wenn Deutschland von Olympia nach Hause kommt, wie nach Paris, mit drei Einzeln und einer Mannschaftsgoldmedaille, dann ist das schon mal ein richtig dickes Brett. Und wenn da nichts ist, dann gibt es weniger Geld. Und das heißt ja nicht, dass dann die vier, die sechs Athleten oder die acht, die im Trainingslager sind, weniger Geld kriegen, sondern genau die Strukturen, die du genannt hast. Ne? Also da wird auch sehr genau geguckt, wie ist ein Sport aufgebaut? Also ist der flächendeckend? Wie durchlässig ist die Talentförderung? Also habe ich da eine Chance, irgendwie nach oben zu kommen? Wie viele verschiedene Wege oder auch was für Möglichkeiten in den einzelnen Altersklassen gibt es. Also ne, goldene Schärpe, klingt jetzt banal, aber hat Julia Krajewski auch mal geritten und glaube ich sogar gewonnen. Also goldene Schärpe, damit geht's los und dann kommt Bundesjugendnachwuchschampionat und. Preis der Besten, jetzt U25, die Children-Klasse gibt es ja auch noch neu, die ist noch früher. Also darauf wird geachtet und da landet eben auch das Geld dann in den jeweiligen Leistungsstützpunkten. Und das ist eine ganze Menge Geld, wenn man jetzt mal guckt. Also in 2025 hat die deutsche Reiterei knapp 3 Millionen Euro Fördermittel gekriegt. Und in 26 sind es sogar knapp 3,6 Millionen. Das habe ich mir gar nicht so richtig erklären können, habe ich aber nachgefragt und habe ich bestätigt bekommen. Bewertungsgrundlage sind eben erbrachte Erfolge plus die Erfolgsperspektive für 2028. Also das ist ein ganz wichtiges Kriterium und da partizipiert wirklich jeder davon und weiß Gott nicht nur die, die am Ende da vielleicht sogar auf dem Podium stehen.
Dann können wir ja nur hoffen, dass es dabei bleibt. Aber wie ist denn überhaupt der Entscheidungsweg beim IOC?
Also es gibt das sogenannte IOC Executive Board. Das ist ein kleinerer Vorstandskreis aus 104, die in der Vollversammlung sind. Und die bereiten schon mal Entschlüsse vor. Diese Vollversammlung, IOC Session genannt, läuft über mehrere Tage. Da trifft man sich einmal im Jahr irgendwo in der Welt. Und da wird dann darüber beraten, was eben von diesem Executive Board vorher schon mal so als Abstimmungsvorlage, sage ich mal, erarbeitet worden ist. Und dann muss man mal gucken, wer ist da drin. Also es sind 104 Mitglieder und da ist zum Beispiel Ingmar De Vos drin, der Belgier, den ich gerade genannt habe, Präsident nicht nur noch der FEI, da wird neu gewählt im Herbst diesen Jahres, sondern der ist auch noch Präsident der Association of Summer Olympics International Federations. Also der vertritt auch nochmal alle Sommerdisziplinen, Sommersportdisziplinen. Und das ist natürlich schon mal was, damit hat er noch ein bisschen mehr Gewicht. Michael Mronz ist drin, der ist gerade mit dem Goldenen Reiterkreuz ausgezeichnet worden in Aachen. Er ist ja der Manager hinter Aachen. Princess Anne ist immer noch da drin und Princess Anne ist selber Olympia geritten 1976 in Montreal. Ihre Tochter, wissen wir, ist 2006 Weltmeisterin geworden. Sarah, damals Phillips, jetzt Sarah Tindall. Dann sind da aber auch noch so ein paar andere Herrscherfamilien aus unterschiedlichen Ecken drin, zum Beispiel aus Katar, aus der Herrscherfamilie Altani. Da muss man sagen, einer der Söhne dieser Altanis war Sechster in Rio im Springen, war in Caen auch im Finale. Aus Jordanien kommt der Halbbruder von Prinzessin Haya, die ja FEI-Präsidentin war, Faisal al-Hussein. Also da sind durchaus reitsportaffine Leute drin. Und wenn die dann wiederum ihre Netzwerke anschließen, dann glaube ich schon, dass es eigentlich ganz gut aussieht für den Sport.
Und Kirsty Coventry hat eine Tochter, haben wir ja gehört.
Genau. So, jetzt haben wir beiden ja sehr viel diskutiert und Argumente ausgetauscht und unsere Recherchen irgendwie vorgestellt. Aber spannend ist natürlich auch, was sagt denn Pferdesport Deutschland? Und da haben wir den Vorstandsvorsitzenden Dr. Dennis Peiler mal gefragt, wie der die Zukunft des Reitsports im olympischen Kanon sieht.
Die Weltmeisterschaften in Aachen waren in jeglicher Hinsicht ein Gewinn und eine Werbung für den Pferdesport. Davon konnte sich auch IOC-Präsidentin Kirsty Coventry vor Ort ein Bild machen. 500.000 verkaufte Tickets, begeisterte Zuschauer, Sport, wie man ihn sich vorstellte, aber auch darüber hinaus. Wir hatten hohe Reichweiten im Social-Media-Bereich, die TV-Quoten waren hoch. Und auch der Abdruck im Printbereich konnte sich sehen lassen. Das Thema Reichweite spielt für den Verbleib im olympischen Programm eine große Rolle. Hier konnte der Pferdesport zeigen, wozu er in der Lage ist. Nichtsdestotrotz dürfen wir uns auf diesem Erfolg nicht ausruhen, sondern müssen weiter am Ball bleiben, wenn wir auch in Brisbane 2032 vertreten sein wollen.
Ja, Dennis Peiler hat es auch nochmal gesagt, Reichweiten, das ist vielleicht noch die letzte Zahl. Wir haben ja die eine oder andere Zahl vielleicht schon mal beiläufig einfließen lassen in unser Gespräch. Clip My Horse als Streamer hat über 100 Millionen Social Media Kontakte gehabt und die FEI, die ja auch nochmal mit FEI TV digital unterwegs ist, hat im Social Media Bereich ebenfalls nochmal fast 100 Millionen erreicht. Also auch das sind Zahlen, die das IOC sehen wird. Über 200 Millionen Social-Media-Kontakte ist eine Hausnummer, die man nicht so einfach vom Tisch wischen kann.
Das heißt, wir beide sind optimistisch, oder?
Das sind wir. Und jetzt gucken wir optimistisch in Richtung Quiz.
Das Quiz.
Ja, klar.
Schieß los.
Ich darf losschießen. Naja, ich habe mir überlegt, weil es ja heute doch ein bisschen politischer herging als sonst, bleiben wir mal in der Politik. Und ich beschäftige mich ja in meinem anderen Job dann doch auch mal ab und zu mit Koalitionsverträgen. Und deshalb wollte ich dich mal fragen, im aktuell geltenden Koalitionsvertrag der Bundesregierung taucht das Wort Pferd da auf oder nicht? Und wenn ja, in welchem Zusammenhang?
Also ich würde sagen, weil Markus Söder ja schon als der potenzielle Schwiegervater von Raphael Netz Da gibt es auch eine Folge, die wir gemacht haben, auch nochmal sehr zum Hören empfiehlt. Packen wir auch nochmal in die Shownotes. Also in der Presse gefeiert wurde, als Rafi dann diesen tollen Leistungen gebracht hat.
Du lenkst ab.
Ja, deswegen hoffe ich mal einfach, dass das Wort Pferd da drin vorkommt. Ich hoffe. So, Punkt.
In welchem Zusammenhang?
In welchem Zusammenhang? Oh mein Gott. Bei der GOT, die nächste Folge, die wir gemacht haben.
Ah, da hat, glaube ich, als der abgefasst wurde, noch keiner dran gedacht, dass man sich darüber mal kümmern müsste. Ich habe ehrlich gesagt zuerst gedacht, im Zusammenhang mit dem Wolf taucht es auf. Ist aber nicht so, aber das Wort Pferd taucht auf und zwar, ich zitiere, wir fördern bodenschonende Waldbearbeitung, zum Beispiel mit Rückepferden und Saatdrohnen.
Okay.
So, weißt du Bescheid.
Rückepferde und Saatdrohnen, ja, gut.
Rückepferde und Saatdrohnen, also nix Aachen und so.
Nee, und nix Markus Söder und nix Raffi, okay. Ja, ich habe gedacht, Olympia ist unser Thema gewesen und es gibt ja den ein oder anderen legendären Ritt bei Olympischen Spielen, aber der vielleicht legendärste war 1956 in Stockholm, als Hans-Günter Winkler mit einem Leistenbruch und mit Morphium gedopt, damals ging das ja noch, unter schwersten Schmerzen mit Haller über den Parcours oder Haller ihn über den Parcours getragen hat, anders kann man es ja nicht nennen, und er fehlerfrei blieb. Fanden die Olympischen Sommerspiele 1956 denn wirklich in Stockholm statt?
Melbourne.
Ui.
Tja, ui, ui. Manchmal weiß ich was, ne? Ja, und da waren Quarantänebestimmungen und deshalb mussten die Reiter oder die Reiterspiele nach Stockholm ausgelagert werden.
Ja.
Ja, mach ich mal einen Punkt,
Nils, ne? 1, Tönnies 0.
Ja, kommt ja nicht so häufig vor, aber deshalb bin ich jetzt ganz besonders stolz. Damit verabschieden wir uns auch schon, oder? Das war's für heute.
Ja, viele Zahlen.
War lang.
Eine einzige Zahl, die uns interessiert. Nein, nicht nur. Sind Follower. Also bitte, bitte abonniert uns, empfiehlt uns weiter und bleibt uns treu. Und in 14 Tagen geht's weiter an dieser Stelle.
Und wir verabschieden uns. Anja Nehls und Jan Tönnies sagen tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Erzähl mir was vom Pferd. Journalismus meets Podcast.